Hey Leute, hier ist Kevin. Und ihr wisst, wenn es solch eine Ansage vor dem Podcast gibt, dann ist irgendwas passiert. Das ist wie, wenn die Mutter zu einer Uhrzeit anruft, die eigentlich nicht normal ist für einen Anruf von eurer Mutter. Nur, dass es in diesem Fall gar nicht so schlimm ist, was passiert ist, sondern Fettes Brot, mit denen ich mich unterhalten habe in dieser Folge, haben ihr Album verschoben. Das kommt nämlich nicht mehr am 12. April raus, sondern am 3. Mai. Und das wollte ich euch einfach nur gesagt haben, damit ihr aus dem neuesten Stand seid. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch mit Fettes Brot. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und ich befinde mich gerade in Hamburg in der Bernstorffstraße. Und wir werden bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, warum das so ist.
Ja.
Und ich habe hier Fettes Brot bei mir sitzen.
Moin, moin.
Hallo.
Kuckuck. Hallo.
Ihr seid fleißig dieser Tage. Ihr habt nicht nur ein Buch veröffentlicht vor kurzem, sondern bringt auch Anfang April euer neues Album Love Story raus.
Mhm.
Und ich habe gesehen, ihr müsst euch jetzt mit den Problemen der Digitalisierung rumplagen und gegen Bots kämpfen im Internet.
Zum Glück müssen wir gar nicht kämpfen, sondern können auch einfach so tun, als ob es das gar nicht gibt.
natürlich. Augen zu. Wird schon.
Ja, also ich glaube, das ist ein Wirkungstreffer für die Rechte in Deutschland und das nehmen wir mal als Kompliment.
Erzähl doch mal kurz,
wir wollten sagen, wir müssen, glaube ich, kurz
den
Zuschauern schildern, was eigentlich genau abgeht. Wir haben die erste Single aus unserem Album rausgebracht, die heißt Du driftest nach rechts, was natürlich gemäß unserem Love Story Album ein Liebeslied ist,
ja.
Allerdings natürlich auch davon handelt, dass sich ein Pärchen trennen muss, weil sie sich entfremdet haben und politisch andere Ansichten sind. Und das scheint in einen Bereich vorzudringen, der rechtskonservative Menschen anscheinend sehr durcheinander bringt irgendwie.
Ja.
Und daraufhin haben sich dann im Internet Leute darauf geeinigt, irgendwie unsere Kommentarspalten mit Unsinn zu füllen. Und zwar von bis. Also das gibt natürlich Leute, die wollen irgendwie diskutieren gerne mit uns, bis hin zu, dass sie uns irgendwie Pest und Cholera an den Hals wünschen, bis und verwirrte Verschwörungstheorien bis hin explizit genaue Textstellen zu analysieren. Da gibt's also im Moment alles darauf haben sie sich eingeschossen. Ist auch in Ordnung, es war damit zu rechnen.
Merkelsche Staatsmusik, habe ich mir sagen lassen.
Ja, da gibt es, wie gesagt, da gibt es alles Mögliche. Das wird alles auf dem Müllhaufen der Geschichte landen.
Ja.
Eine große Internetgeschichte.
Eine große Jauchegrube.
Guck mal, bei Boris hat jetzt gerade das Telefon
geklingelt. Boris hat sich direkt mal aus der Affäre gezogen, als es hier losging.
Wurde von einem Bot angerufen.
Aber
also erstaunlich ist natürlich, dass das Lied durch diese Kommentare seine Berechtigung nochmal verdoppelt bis verdreifacht hat. Also
ja, es
beschreibt ja genau das Gefühl.
Ironisch irgendwo, ne?
Ja, also es beschreibt ja genau das Gefühl, von dem wir in dem Song singen, dass es Risse gibt, der durch Freundeskreise, durch Familien gehen, durch Beziehungen vielleicht sogar, dass man das Gefühl hat, es kommt näher, es gibt mehr Menschen, die mit radikalen antidemokratischen Gedanken einem zu nahe treten und quasi offen rassistische, frauenfeindliche, was auch immer für geartete radikale Meinung zum Besten geben. Und dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man denkt, man möchte sich nicht mehr mit diesen Menschen umgeben, weil diskutieren scheint vorüber zu sein. Diskutieren ist 80er und es geht nur noch darum, hart geschlachtete Meinung zu penetrieren und dann gilt es, den Rückzug anzutreten, oder sich selbst zu schützen, um sich selbst nicht zu verlieren in so einem Hasswahnsinn.
Ich finde, einmal ist mir klar geworden, ich möchte mit den Leuten auch nicht zusammen sein wollen. Also ich würde mich auch trennen von denen,
ja,
wenn mein Partner so abgeht. Das habe ich nochmal gedacht. Und wie man im Englischen sagt, oder auf Deutsch übersetzt, wem der Schuh passt. Ich meine, es ist auch ganz interessant, wer sich alles mit diesem Lied plötzlich auf den Schlips oder auf den Schwanz getreten fühlt, irgendwie sowas. Da sieht man ja mal, dass die Leute da wahnsinnig empfindlich geworden sind irgendwie. Und wer sich damit alles irgendwie auseinandersetzen muss, ist schon absurd.
Es gibt ja vor allen Dingen nur noch schwarz und weiß, habe ich das Gefühl. Links oder rechts und dann aber auch direkt
die Behauptung, steht die Behauptung im Raum, irgendwie man, das solle eine politische Diskussion anregen, aber das tut es natürlich überhaupt nicht. Das ist keine politische Diskussion. So funktioniert weder politische Diskussion noch Demokratie.
Habt ihr die Erfahrung denn selber machen müssen, dass ihr irgendwie über die letzten Jahre, wo das Thema auch immer aktueller wurde, oder also politische Ansichten im Freundeskreis, dass man da irgendwie dann mal Abstriche machen musste, oder?
Ehrlich gesagt, nein, aber ich kenne Leute, die mir davon auch erzählen. Also was weiß ich, ein Freund von mir, der sagt, oh, am Wochenende war mein Stiefvater wieder da. Hm. Der redet gewöhnlicherweise immer wieder so viel Unsinn. Und auch diesmal war das Essen wieder so, dass man sich die ganze Zeit irgendwie mit der Faust in der Tasche da saß und irgendwann hat's gereicht. Irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt hör mal auf mit diesem menschenverachtenden Scheiß. Das, glaube ich, kennt bestimmt jeder von uns.
Ja.
Dass man irgendwie so Momente hat, selber hat oder Leute kennt, die dann irgendwann gesagt haben, so, jetzt reicht's, ich kann das nicht mehr hören. Doch, doch, mir ging's auch schon mal so. Und zwar mit dem ehemaligen Schuldirektor meiner Kinder. Da war ich ehrlich gesagt wahnsinnig vom Kopf gestoßen. Fällt mir gerade ein, als der irgendwann mal angefangen hat, was zu erzählen, da war ich sehr durcheinander.
Okay.
Zum Glück hat er nicht so einen einflussreichen Job. Aber das ist ja auch nicht nur ein deutsches Problem. Also
ja.
Freunde von uns haben gerade erzählt, sie fahren jetzt für 2 Wochen nach Brasilien und die Frau ist Brasilianerin und war 11 Jahre nicht dort und hat halt über Facebook quasi mit ihren Freunden und so ihrem erweiterten Freundeskreis viel diskutiert über die Präsidentschaftswahlen und jetzt ist da ja ein sehr strammer Rechtsaußen neuer Bundeskanzlerin und das ist natürlich auch eine Konfrontation mit einer veränderten Wirklichkeit, also sie fährt dahin und muss dann wahrscheinlich vor Ort das bestätigt kriegen, was sie schon befürchtet, dass da bestimmte Leute einfach sehr weit nach rechts gedriftet sind, auch Leute, die sie eigentlich auf einer ganz anderen politischen Ebene vermutet hat. Und das ist, glaube ich, schon ein harter Ablösungsprozess dann.
Ich bin vor 2 Tagen oder so, habe ich mir die Kommentare angeguckt unter dem Video bei euch. Und es ist ja auch nur ein Lyric-Video. Und ja. Ich weiß gar nicht, wie da die, nenn's jetzt mal, rechte Community so schnell darauf aufmerksam geworden ist. Und die haben sich da das ja aber ziemlich schnell als ein klares Ziel anscheinend ausgesucht. Und
ja,
das konnte man in der Vergangenheit ja auch häufiger irgendwie beobachten, dass man dass ja so richtig, ja wirklich so Communities sich bestimmte Ziele aussuchen, seien es Facebook-Posts oder einzelne Künstler, Künstlerinnen oder halt YouTube-Videos, die dann mit Kommentaren bombardiert werden. Es werden ja sogar, was ich besonders ulkig fast schon finde, werden ja Uhrzeiten durchgegeben und die Anzahl der Dislikes, damit sie selber ihren eigenen Fortschritt sehen können.
Ja. Ja. Ist schon ein relativ tristes Leben. Also die, ich möchte, also das stelle ich mir irgendwie traurig vor.
Es sind ja auch alles von Hand geschriebene Kommentare, es ist ja nichts Copy-Paste oder so, sondern wirklich.
Ja, die mobilisieren halt hart. Es gibt so ein paar Szene-Seiten und YouTuber und irgendwelche Zeitschriften, die dann auch gezielt sagen so, guckt euch das mal an und schreibt da mal was drunter.
Ja.
Na gut, aber wie gesagt, also da kriegt man echt Augenherpes, wenn man sich das durchliest, aber ich glaube, wir versuchen tatsächlich, uns davon nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen. Also ich lese das jetzt nicht darunter, weil das schadet der seelischen Hygiene stark. Ja,
ich habe da kurz reingelesen, aber man checkt relativ schnell, dass es halt, das ist irgendwie kein, weil man hört ja auch den Song dazu und man checkt relativ schnell, dass es irgendwie kein wirklicher, realer Aufschrei ist, sondern wirklich irgendwie eine gezielte Interessengemeinschaft, die da irgendwie versucht, etwas,
ganz genau,
ihre Agenda euch zu schaden, so ein bisschen. Aber ich frage mich dann auch, weil man es halt relativ schnell sieht, inwiefern kann euch das überhaupt schaden?
Ich glaube, das kann uns ehrlich gesagt nicht wirklich schaden. Also es gibt so ein paar Verwirrte, die behaupten, sie hätten uns vorher toll gefunden und finden uns jetzt deswegen scheiße. Das halte ich mir für Unfug, weil wer unser Gesamtövre mal über die Jahre verfolgt hat und irgendwie unsere Songs hört, der hat unsere Haltung da schon immer rausgehört in allen möglichen Ecken und Kanten. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir uns irgendwie politisch äußern. Und insofern, die Gefahr besteht, glaube ich, nicht, dass da irgendwelche Fans abwandern. Und die paar, die es dann wirklich nicht verstanden haben, ist auch ganz okay, wenn die dann andere Musik hören ab dem Zeitpunkt. Und ansonsten ist es eher so, dass das Aufmerksamkeit für uns generiert und Leute irgendwie interessiert. Ich meine, wir, also für ein, wir sind ja jetzt nicht die Monster-Click-Band, so, die jetzt immer Millionen von Klicks bei YouTube-Videos hat oder so, aber für ein Lyric-Video so viele Klicks, das ist schon relativ ordentlich, das freut uns natürlich auch, das ist auch ein lustiger Nebeneffekt irgendwie und das nehmen wir einfach mit und wir haben uns ja dann auch nochmal dazu geäußert, was wir davon halten, irgendwie, was die Leute da so drunter schreiben in uns gewohnt humorvoller Form, weil die Laune lassen wir uns natürlich auch nicht verderben und insofern. Unsere Konzerte verkaufen sich gerade super und also das jetzt irgendwie, dass wir das jetzt als Karrierebedrohung empfinden oder so, davon sind wir weit entfernt.
Das hätte mich auch stark gewundert, ehrlich gesagt. Aber könnt ihr denn trotzdem einen merkbaren Unterschied ausmachen, wenn ihr das jetzt mal vergleicht mit an Tagen wie diesen zum Beispiel, wo ich auch klar gegen Krieg und Waffengewalt und so weiter ausgesprochen habt und also habt ihr da auch damals Gegenwind bekommen aus einem gewissen Lager?
Nee, und null. Aber ich glaube, der Song war auch eher als Medienkritik oder als zu verstehen oder mehr so zu verstehen, dass man sich selber irgendwie halt vor den Nachrichten und vor dem, was auf einen einprasselt, irgendwie aus der Welt, irgendwie ja damit klarkommen muss und Wege finden muss, wie man mit den Medien irgendwie und mit der Welt irgendwie den Nachrichten klarkommt.
So, ich glaube, das kann man auch mit einer verqueren Weltsicht hören.
Ich gerade sagen, ich glaube auch Leute, die jetzt irgendwie für mich rechtsradikal sind, können damit auch was anfangen, dass man sich irgendwie mit den Nachrichten aus der Welt irgendwie anders umgehen muss.
Aber so generell Kritik an Songs oder an politischen Meinungen für eher, das ist heutzutage, bekommt man das natürlich viel direkter ab.
Seit dem Internet, da liest man die Beleidigung auch dann noch. Also das ist ja, ich meine, wir sind ja von Tag 1 eine Band, die immer zwischen den Stühlen gehockt hat und die natürlich von vielen Seiten für alles Mögliche immer Kritik eingesteckt hat. Also wir sind
Es ist nicht das erste Mal, dass wir das Gefühl haben, uns mögen Leute nicht. Wir sind daran, ehrlich gesagt, ein bisschen geübt auch irgendwie. Ja. Dass das jetzt irgendwie Formen annimmt, die, glaube ich, nicht ganz so, also die auch mit Musik nichts zu tun haben. Das mag sich jetzt vielleicht in letzter Zeit geändert haben, aber dass wir nicht von allen gemocht werden, das kennen wir.
Und
das
wir wissen schon aus der Erfahrung, dass man das niemals hochrechnen sollte. Also das sind halt Einzelmeinungen. Das wirkt jetzt erstmal nach einer geballten Ladung so, aber wir sind mehr ist ein genialer Hashtag, weil er halt die Realität in Deutschland beschreibt und auch total sinnvoll ist für die Wahrnehmung unserer also der Liebe, die wir von den Menschen kriegen. Also es ist ja nicht so, die meisten, die nicht so eine radikale Meinung zu uns haben, die kommen halt gar nicht auf die Idee, ins Internet zu schreiben. Also das ist halt, da werden halt Leute mobilisiert, die sich gar nicht mit uns als Band auseinandersetzen, sondern mit uns als politische Gegner, die neu ausgemacht wurden. Und das muss man einfach nicht mit dem echten Publikum verwechseln.
Ja, dieser Tage scheint ihr relativ viel zu tun zu haben, auch rein gesellschaftlich gesehen. Ihr setzt euch ja auch seit einem guten halben Jahr für diesen Komplex hier, diesen Hinterhof ein, in dem wir sitzen. Den Bernie.
Viva la Bernie, genau.
Richtig. Am besten könnt ihr eigentlich erklären, um was es sich hier genau dreht.
Ja, wir sind hier seit mehr als 10 Jahren jetzt auf diesem Hinterhof. Wir haben hier etliche Platten aufgenommen. Wir haben hier Räumlichkeiten gemietet. Wir sind hier auf diesem Hinterhof dazugekommen. Den Hinterhof gibt es schon seit über 30 Jahren, so in dieser Form. Und viele Leute sind auch schon sehr, sehr lange hier. Der Hinterhof sind Künstler, Grafikdesign. Also hier sitzt Typeaholics, die zum Beispiel auch für Sammy und für
Neon-Schwarz, glaube ich, auch. Neon-Schwarz, glaube ich, auch.
Für etliche Tausende, auch etliche Rap-Bands irgendwie halt ganz viele Grafik-Design-Kram machen. Für uns auch und so weiter und so fort. Dann sind hier viele Handwerker, Umzugsunternehmen, ein Tanzstudio, Homöopathie, Heilpraktiker. Ja, genau.
Leute wohnen hier.
Genau, es gibt hier auch Leute, die hier wohnen. Das heißt, es ist ein bunt gemischtes Völkchen, irgendwie eine Miniaturstadt in dem Viertel, in dem Stadtviertel St. Pauli. Und wir sind dazugekommen und fühlen uns hier sauwohl und wollen auch unbedingt hier bleiben. Vor knapp 1,5 oder 2 Jahren hat der bisherige Besitzer von diesem Gelände es an 2 Investoren aus Berlin verkauft. Und damit einhergehend kam natürlich sofort die Angst, was passiert hier mit diesem Hinterhof. Es ist ja keine an den Haaren herbeigezogene Panik irgendwie, wenn man in einer Großstadt wie Hamburg und wie fast in allen Großstädten in Deutschland eigentlich sofort die Befürchtung hat, dass sich hier das zum Schlechten verändert. Also angefangen von Nachverdichtung oder Mieterhöhung bis hin zu komplett plattmachen, ist ja alles möglich. Und wir haben natürlich sofort irgendwie gedacht, wir können das nur aufnehmen und wir können das nur bestehen hier als Hinterhof, wenn wir uns zusammentun, wenn wir solidarisch sind. Und dann haben wir quasi mit den Leuten hier und allen voran Ralf Gauger, der hier irgendwie auf dem Hof auch einen Betrieb hat, haben uns zusammengetan und eine Gemeinschaft gegründet, Viva La Berni, die sich dafür einsetzt, dass dieser Hof so erhalten bleibt, wie er ist. Einmal natürlich, weil wir hier alle gerne bleiben wollen, andererseits aber auch, weil wir ein Zeichen setzen wollen, dass nicht nur ganz allein das Geld irgendwie bestimmt, wem die Stadt gehört, sondern dass so etwas für die Stadt und für uns irgendwie wichtig ist, dass es solche Hinterhöfe gibt. Und wir haben uns mit verschiedenen Bankhäusern gesprochen. Da gibt es inzwischen sehr interessante Modelle von ehemaligen Hausbesetzern, die dann irgendwann zu Kreditgebern wurden, die irgendwie sowas unterstützen, weil wir die Hoffnung haben, das hier den neuen Besitzern abkaufen zu können, um hier dann selber als Gemeinschaft, vielleicht als so eine Art Genossenschaft, diesen Hinterhof irgendwie zu betreiben und hier den quasi für immer vom als Spekulationsobjekt irgendwie vom Markt zu nehmen. Und weil wir wollen, dass das Viertel irgendwie genauso divers bleibt, wie er jetzt ist und dass sich das irgendwie die Gentrifizierung irgendwo auch aufhalten lässt damit. Wir haben 7 Millionen zusammenbekommen, haben ein Angebot abgegeben. Die Besitzer haben darauf gesagt, dass sie nach wie vor nicht verkaufen wollen. Mhm. Aber ich glaube, unsere Positionen liegen gar nicht so weit auseinander, wie das im ersten Blick scheint. Und es gibt weiterhin, stehen wir im Dialog und sind guter Dinge, dass wir da irgendwie gemeinsam mit der Stadt Hamburg und den Leuten hier und den Investoren eine tolle Lösung finden, wie das hier gut geht.
Wir fahren auch eine ganze Menge Support und Unterstützung durch einfach Freunde, durch Leute aus dem Viertel, durch Menschen, die davon gehört haben und uns irgendwie auch geholfen haben, diese 7 Millionen zusammenzukriegen. Das ist natürlich ein großer Kredit. Aber auch viele kleinen Summen, die dazugegeben wurden. Also das Geld ist sozusagen gepackt bei uns im Studio, steht in einem kleinen silbernen Koffer und wartet nur darauf, dass der Deal abgeschlossen werden kann. Wir sind da, wie Björn schon gesagt hat, guter Dinge, dass es dazu kommen wird. Und spüren halt, dass das viele Menschen mobilisiert und ob das jetzt die vierköpfige Familie ist, die irgendwie Angst hat, dass sie aus dem Viertel verdrängt wird und rausziehen muss, oder ob es Leute sind, die merken, dass sie gar keine Wohnung hier mehr kriegen oder die selber ähnliche Projekte haben, ähnliche gewachsene Hinterhofeinheiten oder Künstlergemeinschaften, die alle Sorge haben, dass ihnen das auch bald blüht, dass man irgendwie die Sahnegrundstücke, auf denen sie wohnen, quasi versucht zu vergolden. Das ist ja einfach etwas, was, glaube ich, vielen Menschen Hoffnung macht, dass es auf gut gelaunte Art und Weise, aber auch mit einem Hintergrundwissen und einer Straightness, die wir hier zum Glück alle durch die beteiligten Menschen zusammenbringen, dass man nicht hoffnungslos sein muss, dass man nicht dem widerstandslos ausgeliefert ist, was hier passiert mit den Grundstücken, sondern dass man sich gut aufstellen kann und dann auch eine Chance hat, solche Projekte für die Zukunft zu sichern und dem Immobilienmarkt zu entziehen.
Es gibt da aber jetzt seit Ende September, da wurde dann, glaube ich, als Vorsteher der Gemeinschaft, da wurde euer Angebot abgegeben über 7 Millionen Euro.
Ja.
Und ich glaube, damals war dann die Antwort darauf, dass dafür nicht verkauft wird wieder.
Genau.
Aber da gibt es jetzt seitdem...
Ja, das ist natürlich immer so ein Hin und Her, ne? Das sind ja ganz viele verschiedene Interessen, die da aufeinander stoßen und dann ist der Weg irgendwie zu einer Einigung natürlich manchmal ein bisschen nimmt verschlungene Pfade so. Mhm. Und wie gesagt, dann zwischenzeitlich gab es mal ein bisschen Streit, aber mittlerweile wurde der Gesprächsfaden wieder aufgenommen und man unterhält sich weiter, wie man hier eine Lösung finden kann, dass alle das bekommen, was sie wollen. Wir können unseren Hof zurückkaufen und die Verkäufer erwirtschaften eine anständige Rendite und dass hier alle Leute mit erhobenen Hauptes vom Platz gehen können. So.
Ist das denn etwas, was euch selber in den letzten Jahren auffällt und stört, dass eine gewisse Gentrifizierung hier in Hamburg, also wir nehmen jetzt einfach mal Hamburg, weil wir hier leben, immer weiter sich so durch die Stadt kämpft?
Das ist ja brutal. Also ich meine, das hat wirklich ja jetzt mittlerweile jeder mitbekommen. Das
ist mir und ich wohne seit gut 3 Jahren hier.
Ding der Unmöglichkeit ist, hier eine neue Wohnung zu finden, wenn man hierher zieht oder wenn man umziehen will. Und das ist ja wirklich in allen Schichten und allen Gegenden auch mittlerweile angekommen.
Ich finde, das gilt auch nicht nur für Hamburg. Ich wohne ja beispielsweise auch außerhalb von Hamburgs und das die Mieten steigen, die Preise steigen, Leute verdrängt werden und der sogenannte Speckgürtel irgendwie, wo die Leute irgendwie dann alle aus der Stadt, weil sie sich die Stadt vielleicht auch nicht mehr leisten können oder weil sie ihre Ruhe haben wollen vor der schrecklichen Stadt oder warum auch immer. Ich glaube, auch da weitet sich das irgendwie so eine Gentrifizierung und eine schlechte Wohnungsmarktpolitik irgendwie weitet sich komplett aus. Also geht mir auch so.
Und die Frage ist ja tatsächlich am Ende, wem die Stadt gehört. Also das ist ja das, was eigentlich verhandelt wird. Geht es darum, dass nur das Kapital irgendwie die Geldvermehrung der Nummer 1 Faktor ist und sich alles dem unterzuordnen hat? Oder geht es darum, irgendwie eine Stadt zu haben, in denen viele unterschiedliche Menschen zusammenleben und versuchen, irgendwie eine gute Stadt zu basteln gemeinsam? Mhm. Und Wohnen ist ein Grundrecht. Und das ist nichts, ich finde, das darf man nicht einfach blind dem Spielball Kapitalismus oder Geld verdienen irgendwie einfach so hinwerfen, sondern da muss man irgendwie regelnd eingreifen und sagen, pass auf, es ist ein Grundrecht, dass die Menschen hier irgendwie angstfrei wohnen können, zu einer vernünftigen Miete, die sich viele Leute leisten können, und für die es sich nicht leisten können, gibt es Sozialwohnungen. So. Und das ist, glaube ich, mittlerweile haben es dadurch, dass es viele gemerkt haben, fängt eventuell auch ein kleiner Umdenkprozess in der Politik statt.
Also das wollte ich auch gerade sagen.
Wir haben das ja schon mitbekommen, dass sich jetzt hier bei uns, in unserem Fall, die Politik auch sehr stark auf unsere Seite schlägt. Und
ihr habt auch relativ zu Beginn viel Unterstützung vom Bezirksamt bekommen, glaube ich.
Genau, wir sind da ganz offen auch auf die zugegangen und haben das Problem dargelegt. Und denen ist das natürlich auch bewusst, dass irgendwie, dass man das nicht einfach alles den Leuten mit Geld überlassen kann. Und dann muss jeder sehen, wo er bleibt. Oder so Beispiele, dass jetzt irgendwie ein Haus in der Hainheuerstraße irgendwie verkauft werden sollte und die Stadt dann von ihrem Erstkaufrecht Gebrauch gemacht hat und den Komplex gekauft hat und solche Sachen. Das ist natürlich, sind, sag ich mal, kleine, noch viel zu wenig, aber kleine Hoffnungsschimmer, dass da auch in der Politik ein Umdenken stattfindet und dass auch den Politikern klar ist, dass man Stadt bewusst gestalten muss und nicht das dem Zufall überlässt, wie sich das entwickelt.
Ist es denn generell, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, weil ich nicht auf Künstlerseite bin, aber wie ist es denn so mit städtischer Künstlerförderung und so weiter oder so Kulturfonds?
Da sprichst du mit den falschen Leuten, wir haben davon keine Ahnung. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen sozusagen, die Fettes Brot Schallplatten GmbH.
Ja.
Aber von irgendwelchen Kulturfonds und Stiftungen oder sowas und Kulturförderung oder sowas aus der Politik, davon haben wir keine Ahnung.
Haben wir noch nie profitiert von.
Wenn es sowas gibt, immer her damit.
Ja, aber zum Beispiel gibt es ja hier den Bunker, der jetzt auch vom Abriss bedroht ist.
Otzenbunker.
Den Otzenbunker mit irgendwie 40 Proberaum für ganz viele Künstler und Bands und solche Plätze verschwinden halt auch und sind natürlich eigentlich ein wichtiger Beitrag der Stadt zum Erhalt, zur Förderung der Kultur, der Musikszene, auf die Hamburg ja sehr stolz ist, mit dem Flaggschiff Elbphilharmonie. Also eigentlich.
Ich dachte, du sagst Reeperbahn-Festival, dachte ich, aber.
Ja. Aber nee, ich meine, also.
Auch das?
Es wird ja Geld in die Musikstadt Hamburg investiert, nicht so knapp. Also wie viel?
Auf jeden Fall, ja.
Wie viele Milliarden waren das nochmal?
Sehr viel.
Und da fragt man sich natürlich, wie kann es angehen, dass man vergisst, für die Künstler, die gerade anfangen, sich zu finden oder auch schon seit vielen Jahren dabei sind und Proberäume in der Innenstadt brauchen, dass die einfach auch dem dickeren Portemonnaie von irgendwelchen Investoren geopfert werden oder einfach für städtebauliche Verdichtungsmaßnahmen zum Opfer fallen.
Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ja etwas, was in der Politik irgendwie bisher so ein bisschen ignoriert oder stiefmütterlich behandelt wurde. Alle Leute freuen sich darüber, dass irgendwie Hamburg irgendwie, genau wie andere Städte wie Berlin oder was weiß ich, Düsseldorf oder wie auch immer, alle freuen sich immer darüber, hey, wir sind so eine coole Stadt mit so viel Popkultur, mit Subkultur, mit Street Artists womöglich sogar und so. Und dann, yeah, wir sind so cool, was wir hier alles haben. Wir fühlen uns so modern und so weltoffen und sowas. Und wir können mit anderen internationalen Städten mithalten. Und so, das ist alles so ein toller Wert, der irgendwie Coolness generiert. Irgendwie. Aber was das bedeutet, dass man auch etwas dafür tun muss, dass man so eine Stadt ist und dass man dafür, wenn so etwas entsteht, dass man eine Subkultur auch irgendwie ermöglichen muss, damit man diese Coolness überhaupt erst behaupten kann, irgendwie sowas und nicht vernichtet. Das glaube ich, da bedarf es, glaube ich, noch ein bisschen Einsicht irgendwie, gerade bei den Leuten, die in der Stadt was zu sagen haben. Also man kann nicht auf der einen Seite immer so tun, wir sind eine coole Großstadt mit Subkultur, aber wenn es dann darum geht, diese Subkultur auch erhalten zu ermöglichen, wie beispielsweise in einem billigen Proberaum, dann den Schwanz einziehen, ist ein Fehler.
Er hat Schwanz gesagt.
Jetzt muss ich, wohl nee, da muss ich noch nicht den Haken bei expliziter Sprache setzen. Das geht noch.
Ich glaube, da
ist noch Luft nach oben.
Ich wollte gerade sagen, hast du bestimmt schon mit anderen Leuten gesprochen.
Ich habe auch schon mit anderen Leuten
unterwegs gesprochen. Als wir.
Ja. Wäre eigentlich auch ganz interessant, mal euch mit dir an einen Tisch zu setzen.
Mit wem?
Es gibt viele Kandidaten.
Ja, gibt's einige.
Ja, okay.
Aber ja, ich sehe das relativ ähnlich wie du. Gerade eine Stadt, die sich gerne mit Vierteln wie St. Pauli oder Künstlern wie euch oder Heinz Strunk oder Rocco Schamoni schmückt, das muss man ja wirklich so sagen, dass sie es tut, also dass sie schon stolz ist, dass diese Leute aus ihrer Stadt stammen, dann kann man sich dann auch mal ein bisschen für einsetzen. Gerade letztere, Heinz Strunk und Rocco Schamoni, sind ja auch hier in diesem Komplex mit unter anderem tätig.
Genauso wie Fatih Akin ja auch gesagt hat, irgendwie, es kann ja nicht angehen, dass wenn ich irgendwie im Film Hamburg erzählen will, nach Prag fahren muss, um das alte Hamburg zu zeigen. Das ist ein Fehler. Dann ist was verloren gegangen irgendwie. Und da hat er recht. Und das auch der gehört ja zu den Leuten, die uns hier irgendwie unterstützen.
Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass ihr jetzt auf einem vielleicht sehr erfolgreichen Weg seid, mit Viva la Berni euch zu wehren. Es geht aber natürlich nicht allen Hofkomplexen oder Wohngemeinschaften oder sei es auch immer, was es ist, so, dass sie so auf so prominente Unterstützung pochen können.
Ja, auf jeden Fall, das ist ein Vorteil für uns hier, auf jeden Fall, dass wir eine große Öffentlichkeit schaffen können und konnten. Das ist uns auch durchaus bewusst, aber ich glaube, es funktioniert auch ohne. Es ist vielleicht ein bisschen steiniger noch, der Weg, aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich die Solidarität untereinander der Leute, die hier sind oder so einen Hof machen. Also wenn man sich da gemeinsam, wenn man sich gemeinsam irgendwie zusammentut und die einzelnen Ressourcen nutzt, die es immer gibt, also von egal, was man so macht, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Und ich finde es ja auch nicht so, dass ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie als Hofgemeinschaft uns immer schon mit allen 100 Leuten getroffen haben, sondern das ist natürlich auch gewachsen über den gemeinsamen
aus der Not herausgewachsene Gemeinschaft.
Herausforderungen, die wir uns stellen mussten, aus der Not geboren. Vorher hat man sich gegrüßt und jetzt gibt es halt solidarische Grüße.
Jetzt wird gemeinsam gegrüßt.
Die Handfläche zum Kopf gereckt.
Ja. Genau. Und das ist natürlich schön, dass man sich da bewusst wird. Also ich meine, das erfüllt natürlich auch eine gewisse Sehnsucht von Menschen in der Großstadt, ne? dass sie sozusagen das Dorf in der Großstadt fühlen und die Dorfgemeinschaft und dass man in den Hinterhof kommt und das Gefühl hat, so man zieht an einem Strang, man hat ein gemeinsames Projekt, man hat, ich will nicht sagen gemeinsame Feinde, aber zumindest eine gemeinsame Aufgabe und dass die Solidarität aber auch über diesen Hof hinausgeht, ist natürlich besonders mutmachend und zukunftsweisend.
Genau, ich wollte noch was dazu sagen zum Thema Prominenz irgendwie oder dass wir hier ja irgendwie auf diesem Hof prominente Fürsprecher haben und selber welche sind und so, dass das ja nicht für jeden für jedes Projekt irgendwie gilt. Das stimmt natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie als gutes Beispiel irgendwie vorangehen können und sagen können, hier, wir haben es ja geschafft, wir haben gezeigt, wie wir schaffen, irgendwie alle irgendwie hier irgendwie zufriedenzustellen, und alle gehen nachher irgendwie dann raus und sagen, okay, da so kann man es auch machen. Und die Politik hat das ja auch bemerkt, und vielleicht ist das so ein bisschen, hat das so ein bisschen symbolischen Charakter, dass dann tatsächlich immer mehr Leute und immer mehr Politiker und auch ganz normale Bewohner der Stadt irgendwie denken, richtig, stimmt, ich wähle lieber mal die Partei, die sich auch dafür einsetzt, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt, dass es einfach sozialverträglich irgendwie funktioniert in unserer Stadt. Das ist, glaube ich, irgendwie etwas, wo wir dann irgendwie vielleicht was für andere irgendwie auch machen können.
Mhm. Ist das neue Album denn dann auch hier komplett entstanden?
Nee, wir haben angefangen, die ersten Songs zu schreiben, haben wir gedacht, wir brauchen mal ein bisschen Luftveränderung, sind an die Nordsee gefahren, haben uns da in so eine alte Dorfschule, die zum Studio umgebaut wurde, eingemietet mit drei von unseren Menschen, die bei uns in der Band spielen, also sind wir zu sechs hingefangen und haben dann da immer so mehrere Tage am Stück gewohnt und musiziert rund um die Uhr und haben da sozusagen die ersten Songs geschrieben.
Ja.
Dann sind wir mit den ersten Demos zurückgekommen, haben gemerkt, dass die Liebeslieder am besten funktionieren, und daraus ist die Idee entstanden.
Ob ihr dann gemerkt habt, dass ihr nur noch über Liebe schreiben könnt.
Nee, wir konnten auch über was anderes schreiben, aber wir haben gedacht, dass das ein Hobby von uns ist, was wir ja schon immer irgendwie gut fanden, und das waren die besten Lieder, und dann hat das irgendwie André in so einem Nebensatz erwähnt, und dann wurde daraus quasi so eine, ich will jetzt nicht sagen Motto, oder ich will auch nicht sagen, wie sagt man, so ein Konzept. Es ist ja kein Konzeptalbum. Also das
würde ich auch nicht sagen.
Das wäre ein bisschen weit gegriffen.
Wenn man es so hört und nicht genau drauf achtet, ne, also dass jeder Song tatsächlich irgendwie sich um Liebe oder um Beziehungen dreht, dann fällt es gar nicht so schwer, so schwer ins Gewicht, oder es fällt gar nicht so krass auf, weil es natürlich auch Songs gibt wie Du driftest nach rechts, wo das dann in einen anderen Kontext gesetzt wird.
Genau, das war ja aber auch das Ziel der Übung. Ziel der Übung war das für uns irgendwann, dass wir das gemerkt haben. Ich meine, es gibt über Liebe natürlich Millionen Lieder, und es wird auch weitere Millionen Lieder über Liebe geben. Ist ja auch eins der besten Themen und der interessantesten Dinge der Welt, der besten Dinge der Welt. Ist ja kein Wunder. Aber wir haben tatsächlich, das war die Idee, dass wir das einfach eher so als eine inhaltliche Klammer sehen und sagen, okay, wie kann man, was für Lieder gibt es dann über Liebe, und welche Lieder gibt es noch nicht?
Ja, wir haben mal versucht, interessante neue Perspektiven irgendwie reinzubringen.
Das habe ich festgestellt.
Ist gut.
Ich hab tatsächlich seit 2-3 Tagen einen Ohrwurm, und ich werde ihn nicht mehr los, und ich weiß noch nicht, ob es mir gut tut oder nicht, aber von Geile Biester.
Ja.
Okay. Fein.
Das tut dir gut, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, ich laufe halt so durch die Gegend und denke mir so, ich bin ein kleiner, geiler Kläffer.
Also, du singst nicht zu laut mit im Kopf.
Ja, das ist gefährlich, glaube ich, in manchen Situationen.
Wir waren neulich gerade irgendwie in einer Fernsehsendung zusammen mit Alice Merton oder sowas. Mhm. Ja, genau, Alice Merton hieß sie. Und die hat dann ihren Song da gespielt zur Probe, und wir waren Backstage beziehungsweise irgendwie da und haben dann irgendwie die Probe gehört. Und dann haben wir uns irgendwann im Treppenhaus sind wir uns begegnet. Und der Song lief ja davor 5, 6, 7 Mal. Und das hatte ich total als Ohrwurm. Und ich habe mich dann selber dabei erwischt, als ich an ihr vorbeigegangen bin, dass ich ihren Song gesungen habe. Es war mir schlagartig ein klein wenig peinlich. Ich musste aber auch ein bisschen...
Ich glaube, sie fand dich süß.
Ich glaube auch, jetzt erst recht. Hab ich auch
so gedacht. Wie wir dich jetzt süß finden.
Ja. Ach ja.
Genau. Leute. Also insofern... Wenn ich jemanden auf der Straße treffen würde, der Geile Biester singt, also ich würde sofort die Hose runterlassen.
Ey, ja,
ehrlich war es explizit, würde ich sagen.
Jetzt meinst du, ist der Punkt.
Also meine Gedanken waren gerade eben dreckig. Nur deine Vorstellung, die Wörter, die nicht.
Auch da kann ich dir sagen, gibt es noch ganz andere Kandidaten, die schon zu Gast waren und wahrscheinlich noch zu Gast sein werden. Waren aber schöne Schlussworte, muss ich sagen. Gerade der Teil damit, dass ich jetzt süß bin, das hat mir gut gefallen. Euer Album kommt am 5. April raus.
Richtig.
Dann werden auch Sie süß. Kaufen Sie Love Story.
Dann könnt ihr euch auch alle Geile Biester anhören. Und ja, Alle weiteren Fragen werden dann wahrscheinlich bei euch im Buch beantwortet, bei Was wollen wissen.
Da stimmt, wird sehr viel haben beantwortet. Wir jetzt ja, genau.
Ich habe das Gefühl, wir haben zu viele Projekte für ein Interview.
Biatch! Oh, jetzt explizit. So, jetzt vielleicht. Ist es aber explizit, Martin.
Aha, jetzt reicht's. 18. Jetzt reicht's hier. Ja. Danke euch,
Jungs. Tschüss.
Danke auch.